Herzlich willkommen zur Lesung von David Schalko bei Sprachsalz. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir entweder hinten die Wand noch durchgebrochen oder oben die Empore noch möbliert. David Schalko in Österreich vorzustellen, das ist ja so wie, ich weiß nicht, eine Sachertorte ins Hotel Sacher mitzubringen oder einen Zirpenschnaps auf eine Tiroler Almhütte. Es ist völlig überflüssig. Das deutsche Fernsehen hat ja Sprachsalz schon am Mittwoch eingeleitet, nämlich mit Toulouse. Ja. Toulouse wurde gesendet. Die Hauptrolle hat ein Kanzlersohn gespielt.
Ja.
Ein deutscher Kanzlersohn.
Ja.
Und im Programmheft von Sprachsalz hätte um ein Haar beim Porträttext von David Schalko gestanden, David Schalko ist der einzige Grund, den ORF anzudrehen.
Oh mein Gott.
Sie wissen schon, altes Geld, Braunschlag, Aufschneider, Sendung ohne Namen, Zapp. Aber das wäre ja gegenüber dem fantastischen ORF sehr ungerecht. Schließlich ist er auch ein Sponsor von Sprachsalz, also ganz fantastisch. Und mir wurde ja sogar zugetragen, es soll sogar ORF-Produktionen geben, in denen Ursula Strauß nicht zu sehen ist. Schwere Knochen ist David Schalkos vierter Roman. Es ist sein umfangreichster Roman und sein schwärzester. Es ist die Geschichte vom Kurzler Ferdinand, dem Hünen mit den schweren Knochen, vom Sikora, vom Wessely und vom Praschak, alle von der Erdberger Spedition, einer Einbrecherkompanie, die sich bei der großen Galerie, also der höheren Unterwelt Wiens, in den 30ern einen Namen machen. Für die vier wird dann ab 1938 ein KZ zum Ausbildungslager für ihre Karriere im Nachkriegs-Wien, und dann spielen sie dort die Besatzungsmächte gegenseitig aus. Es ist ein Gangsterdrama nach wahren Figuren, nach wahren Ereignissen als Sprachmelodram. Gewagt, witzig, schräg und abenteuerlich. David Schalkos Blick auf die Menschheit ist nicht freundlich, aber heiter. Ein Kollege der schreibenden Kritikerzunft nannte Schwere Knochen einen, Zitat, tarantinoiden Reigen menschlicher Gewalt, Verkommenheit und Hörigkeit. Zum Glück ist Tirol ganz weit weg von Wien. Soeben hatte die Neuverfilmung von Fritz Langs M, Eine Stadt sucht einen Mörder, als Mehrteiler abgeschlossen. Ein Riesenprojekt, wie ich las, 70 Drehorte, 130 Sprechrollen. Und in einem Interview haben sie gesagt, M neu zu verfilmen, sei ein bisschen so gewesen, wie Titanic Teil 2 zu verfilmen.
Das habe ich gesagt.
Haben Sie gesagt.
Echt? Ich kann mich gleich erinnern.
Also,
packen Sie... Es wäre schön, wenn wir das gleiche Budget wie Titanic gehabt hätten. Das wäre.
Ja. Ich wäre dann auf das Ende von Titanic Teil 2 sehr gespannt.
Ja, das ist, spielt unter Wasser.
Also, meine Schlussbemerkung. Packen Sie die Eisberge ein und breiten Sie die Arme aus.
Danke. Ich mache es ganz kurz. Also ich fange am Anfang an von dem Buch. Das ist auch eine Serviceleistung an Sie. Dann ersparen Sie sich ein Kapitel, falls Sie das Buch lesen wollen. Und ja. Ferdinand Kruzler war damals der wichtigste Notwehrspezialist Wiens. 11-mal wurde er wegen tödlicher Notwehr freigesprochen. Nur am Schluss hatte er es übertrieben. Da saß er inmitten des gefürchteten Bregovic-Clans. Bloß waren die sonst so lauten Jugoslawen ganz still. Das Einzige, was man hörte, war ihr Blut, das auf dem Boden tropfte. Es war Notwehr, hatte der Kruzler geflüstert. Dann hatte er die Pistole vor sich auf den Tisch gelegt und seelenruhig auf seine Verhaftung gewartet. Wobei es viele gab, die ihm gar keine Seele attestierten. Aber eine Persönlichkeit sei er gewesen, und eine solche erkannte man aus der Ferne. Mit seinen 2 Metern, seinem steifen Oberkörper, seinem riesigen Kopf und seiner schwarzen Hornbrille sah er aus wie ein zu groß geratenes Insekt. Schönheit war er keine. Sogar seine Mutter, die vermutlich nur deshalb so alt wurde, weil sie sich nie bei jemandem entschuldigt hatte, sagte über ihren Sohn, dass er schon bei der Geburt wie ein Hirschkäfer ausgesehen habe. Richtig erschreckt habe sie sich, als sie den unfreiwilligen Nachzügler in Händen gehalten habe. Ein 6 Kilo schweres Ungetüm habe sie mit dem Hintern voran in die Welt pressen müssen, und das im Alter von 44 Jahren. Wer rechnet da noch mit einer Schwangerschaft? Da müsse eine Seele schon richtig desperat auf die Welt kommen wollen, und das könne selten etwas Gutes bedeuten, denn separat war nur der Teufel. Gott hielt sich höflich fern von der Welt. Auf jeden Fall sei ihr dieses Ungetüm von Anfang an fremd gewesen. Keinen einzigen Moment seien sie sich nahe gekommen, selbst bei der Geburt sei er nichts als Lärm und Schmerz gewesen. Wenn sie geahnt hätte, dass ihr Sohn einmal der gefährlichste Mann Wiens werden würde, hätte sie ihn vielleicht doch weggemacht, wobei vermutlich nicht einmal die Hitlermutter ihren Welpen abgetrieben hätte, wenn sie gewusst hätte, was für ein Monster sie auf die Welt setzen würde. Damals ahnte man ja noch nichts von den späteren Qualitäten des Ferdinand Krutzler. Erst 40 Jahre später flüsterte man sich hinter vorgehaltener Hand die rankenden Legenden zu. Zum Beispiel, dass keiner seinen beigen Kamelhaarmantel berühren durfte, dass er in seinem ganzen Leben keine Frau geküsst hatte, dass er angeblich bei Nacht genauso gut sehen konnte wie bei Tag und dass er jeder Lüge auf die Spur kam. Vieles war übertrieben, genauso wie der Respekt, den man ihm entgegenbrachte. Man bewunderte seinen Geschmack, seinen Stil und seine Großzügigkeit, besonders den Frauen gegenüber. Manche sagten, die Geschenke ersetzten ihm den nicht vorhandenen Charme. Der Krutzler war kein Mann der großen Worte, eher der Taten. Wenn der Krutzler einen aufforderte, als erster zuzuschlagen, dann wusste derjenige, was zu tun war, die Stadt verlassen und sein Gesicht nie wieder zeigen. Wobei der Krutzler kein Feigling war. Er hatte seine Prinzipien und seine Methode. Der krutzlerische Halsstich hatte damals nicht nur in Wien Furore gemacht, sein Ruf reichte bis nach Hamburg. Und viele sagten, dass es mit dem Krutzler zu Ende ging, als er vom Messer auf die Maschinenpistole umgestiegen war. Da sei eine richtige Ära zu Ende gegangen, eine Ära mit Persönlichkeiten, für die es später keine Ersatzteile mehr gegeben habe. Natürlich kam so einer wie der Krutzler nicht als Persönlichkeit auf die Welt. Eine solche musste man sich erst verdienen. Und da war der Krutzler durch die härteste Schule gegangen, die man sich vorstellen konnte. Viele sagten, er habe gar keine andere Chance gehabt, als Notwehrspezialist zu werden, und die Mutter sei sein erster Feind gewesen. Denn geliebt habe sie nur den schönen Gottfried, den 10 Jahre älteren Bruder, der ab dem 42er Jahr als Schwarz-Weiß-Porträt am Schlafzimmer hing. Über Helsinki sei er vom Himmel gefallen. 3 Jahre lang habe sie seine Ansichtskarten vom zerbombten Kairo, vom brennenden Paris oder vom zerstörten Athen erhalten. Wenigstens habe er dank dem Führer etwas von der Welt gesehen. Nachdem er im wahrsten Sinne des Wortes gefallen war und es naturgemäß keine Leiche gab, hing der verglühte Gottfried als zeitlose Schönheit an der Schlafzimmerwand. Jeden Tag vor dem Schlafengehen redete die alte Krutzler mit ihrem uniformierten Prinzen, und da er im Gegensatz zu allen anderen nicht zurückredete, steigerte sich die Mutterliebe postmortem enorm. So viel Schönheit habe von Anfang an nichts Gutes verheißen, sagte man. Um so einen wie den Gottfried hätten sich eben nicht nur die Weibsbilder gerissen, auch der Herrgott hole einen solchen so früh wie möglich zu sich. Dem Ferdinand hingegen habe schon als Kind keiner über den Weg getraut. Ganz dem Vater habe er nachgegraben, von dem es immer nur geheißen hatte, er sei ein lebensfroher Mensch gewesen. Die Mutter hatte ihn einen Wilderer genannt. Da es in Kramat-Neusiedl nicht nur kaum Menschen, sondern auch kaum Rehe gab, wusste man, was sie damit meinte. Der alte Braschak, der es wissen musste, schließlich war er Fleischer, hatte einmal gesagt, dass er einen Krutzler aus weiter Ferne erkennen würde, denn alle Krutzlers hätten die gleichen schweren Knochen. In Kramat-Neusiedl hatten viele schwere Knochen, auch die Frauen, was noch nichts hieß. In so einem Ort hatten schnell alle die gleiche Physiognomie. Trotzdem hatte der Nachzügler Ferdinand über seinen Vater zu Lebzeiten kaum mehr in Erfahrung gebracht, als dass er ein lebensfroher Mensch gewesen sei. Aber die Blicke auf den zu groß geratenen Sohn erzählten ohnehin Bände über den Gemüsehändler, der kaum ein Obsttier ungepflügt ließ. Da wurde viel gemunkelt und viele sagten, dass man Kramat-Neusiedl eigentlich nach ihm hätte benennen sollen. Wenn der alte Krutzler mit seinem Obstwagen länger vor dem Haus stand, dann wusste man, was es geschlagen hatte. Da wurde vermutlich wieder eine Frucht gepflückt oder am Watschenbaum gerüttelt oder auf fremden Äckern gesät. Der kleine Ferdinand verstand nicht, was die Großen damit meinten, wenn sie das Unaussprechliche mit ihrem Geschwätz bekleideten. Alle wussten Bescheid, während das Kruzlerkind im Obstwagen nichts ahnend auf seinen Vater wartete. Selbst als es der Ferdinand einmal wagte, nach dem Alten zu sehen, weil er die Hitze in dem Gefährt nicht länger aushielt und ihn in Flagranti beim Pflücken erwischte, ernte er keine Erklärung, sondern nur angedrohte Prügel. Er solle sich wieder zurück in den Wagen schleichen und dort warten, bis man mit den Geschäften fertig sei. Man sagte schon als Kind, habe der Kruzler das Geschlechtliche mit dem Geschäftlichen verwechselt. Das habe er von seinem Alten gelernt, der eben ein lebensfroher Mensch gewesen sei. Wenn man den Kruzler später nach seiner Kindheit fragte, dann sagte er, er könne sich an keine erinnern. Man munkelte, dass man seine Kleidung deshalb nicht berühren durfte, weil er als Nachzügler die vom schönen Gottfried hatte anziehen müssen, dass er stets Erster sein wollte, weil er von Geburt an Zweiter war, dass er sich ein Leben lang an seinen Bruder rächte und alle anderen nur Stellvertreter waren. Dieser hatte ihn angeblich als Kind öfter am Marterpfahl vergessen und ihn auch sonst gelehrt, dass die Lüge zwar kurze, aber die Wahrheit überhaupt keine Beine hatte. Und vom Vater hatte er sowieso nur gelernt, dass sich mit Fäusten jede Frage beantworten ließ, sogar die nach der Existenz Gottes. Aber das waren alles nur Gerüchte, weil sich der Kruzler, wie gesagt, an seine Kindheit nicht erinnern konnte. Über den Tod des Vaters wurde damals genauso viel gemunkelt wie über sein Leben. Viele sagten, der Unfall sei die erste Notwehr vom jungen Kruzler gewesen. Es ist nach so langer Zeit schwierig, die Teile zusammenzufügen, es war noch vor dem Krieg. Auf jeden Fall hatte sich der Kruzlervater einen lebensfrohen Abend gegönnt. Nach der letzten Fuhr hatte der Gemüsehändler zunächst sein Tageseinkommen beim Wirt verspielt, dann hatte er sich die Wut weggetrunken, übrig blieb eine sentimentale Liebesbedürftigkeit, der sich niemand annehmen wollte. Der alte Kruzler war nahe am Wasser gebaut, körperlicher Trost blieb ihm aber verwehrt und so kehrte der Wilderer ohne Beute und dementsprechend jähzornig gegen 3 Uhr heim, wo er als torkelnder Riese im Zwergenhaus mit den Fäusten wedelte. Der schöne Gottfried ließ sich vor der Mutter beschützen, der ungeliebte Ferdinand wiederum stellte sich vor die beiden, die es ihm ohnehin nicht dankten. In solchen Situationen ist es dann im Nachhinein schwer zu sagen, was war Unfall, was war Absicht, was war Schicksal. Es ist sowieso immer alles eine Mischung aus allem und der Ferdinand war noch ein Kind. Nicht, dass man ein Kind von jeglicher Schuld freisprechen sollte, aber damals wäre es noch möglich gewesen, dass aus dem Kruzler einmal nicht der Notwehrkruzler werden würde. Auf jeden Fall munkelte man, es sei der Ferdinand gewesen, der dem lebensfrohen Vater das Leben genommen habe, weggestoßen habe er ihn, um die Mutter zu schützen. Und da sei er halt blöd gefallen. In so einem Zwergenhaus liege schnell etwas Spitzes im Weg. Die Kruzlermutter verlor über diesen Vorfall weder bei der Polizei noch bei irgendwem jemals ein Wort. So wie es überhaupt ihre Art war, die Dinge mit Schweigen zu ersticken. Insofern war ihre spätere Todesursache nicht weiter verwunderlich, so wie die meisten Todesursachen immer zum Leben der jeweiligen Person passten. Selbst die des Notwehrkruzlers, die genau genommen auch nichts anderes als Notwehr war. Seit dem Unfall wurde in Grammat-Neusiedl mehr gemunkelt, als in so einem kleinen Kruzlerhaus passieren konnte. Kein Wunder also, dass die Verbliebenen die Flucht ergriffen und zur Schwester der Kruzlermutter ins berüchtigte Wiener Erzberg zogen. Besagte Tante Elvira stand ihrer Verwandtschaft bezüglich Herzlosigkeit um nichts nach. Man sagte, sie habe 42 Infarkte überlebt, ohne auch nur einen einzigen bemerkt zu haben. Gestorben ist sie aber an ihrer Eitelkeit, weil sie stets den Männern gefallen wollte. Nach dem Krieg war sie verschrien, was sie alles für ein paar Nylonstrümpfe anstellen würde. Und da sie wusste, dass den Amerikanern besonders gesunde Girls gefielen, hatte sie viel Aufmerksamkeit für ihren Teint über. An ihrem Todestag war sie beim Sonnenbräunen eingeschlafen, richtig durchgegrillt habe sie ausgesehen. Da habe man keinen Arzt haben müssen, um Hitzeschlag zu diagnostizieren. Aber das war viel später. Vor dem Krieg war die Kruzler-Schwester noch eine blasse Person gewesen und trotz ihrer Herzlosigkeit wurde die Verwandtschaft aufgenommen. Man sagte, sie habe sich von den Kindern eine finanzielle Erleichterung erhofft, schließlich befanden sie sich im arbeitsfähigen Alter, der schöne Gottfried zählte 25 Jahre und die Erzberger Rosen lagen ihm zu Füßen. Aber vom Heiraten wollte der genauso wenig wissen wie von Arbeit, er träumte schon damals vom Fliehen. Der bodenständige Gemüsehandel konnte ihm gestohlen bleiben. Stattdessen fütterte ihn Tante Elvira durch, weil sie ihm angeblich genauso verfallen war wie der Rest des Bezirkes. Was da wieder gemunkelt wurde, kann man sich vorstellen, aber die Frauen stellten sich stets schützend vor den schönen Gottfried und den zu großen Ferdinand gutierten sie mit Verachtung. Deshalb sah die Verteilung so aus, dass dem Gottfried die Zuneigung und dem Ferdinand die Arbeit blieb. Darunter litt auch einer wie der Notwehrkrutzler. Kein Wunder also, dass er später der Zuneigung nicht traute. Da brauchte man kein Psychologe zu sein. Sicher, der Ferdinand hätte sich als Kind auch mit den anderen, an die sich heute keiner mehr erinnert, anfreunden können. Vermutlich hat es mit seiner Körpergröße zu tun. Vom ersten Tag an war er in Erzberg eine Erscheinung gewesen. Und als solche musste er seiner Körperlichkeit gerecht werden. Das nannte man Entwicklung. Wir sprechen von einem Erzberg, wo der Straßenname stets mehr zählte als der Familienname. Und in die Schule, in die man den Ferdinand steckte, trauten sich die Lehrer schon damals kaum hinein. Denn mit Schlägen brauchte man solchen Kindern nicht zu kommen. Davon kassierten sie zu Hause genug. Dementsprechend genossen die ratlosen Lehrer weder den Respekt der Schüler noch den der Eltern. Beide hielten sie für Versager. Der erste Auftritt vom damals 12-jährigen Ferdinand Krutzler blieb sowohl Schülern als auch Lehrern in nachhaltiger Erinnerung. Da erschien ein Bursche, der alle anderen um einen Kopf überragte. Er setzte sich in die Mitte der Klasse, ohne mit irgendjemandem ein Wort zu wechseln. Die Plätze der Schüler waren streng hierarchisch aufgeteilt und ein Neuer wie der Krutzler hatte sich zunächst mal vorne zu platzieren. Der Riese Ferdinand saß aber wie 30 Jahre später bei seiner Verhaftung in der Mitte des Raumes und wartete seelenruhig auf das Eintrudeln der Schüler. Die Erzberger Kinder blieben wie eingefroren stehen, als sie den Koloss erblickten und warteten auf das Eintreffen ihres Anführers. Selbst der Lehrer suchte das Weite und Harte aus, wie sich die Situation entwickeln würde, und als der bleiche Wessele mit seiner Entourage, dem vierschrötigen Braschak und dem schlaksigen Sikorer, naturgemäß 10 Minuten nach den Leuten in Erscheinung trat, präsentierte ihnen der Krutzler einen monumentalen Rücken, an dem die gesamte Klasse hätte runterrutschen können. Der Wessele war ebenfalls keiner der großen Worte, was daran lag, dass er stotterte und vorzugsweise seine Fäuste sprechen ließ. Einer wie der Krutzler flößte ihm aber Respekt ein. Ein solcher ließ sich weder mit Worten noch mit Fäusten verschieben. Trotzdem konnte er den Affront des Neuen nicht im Raum stehen lassen. Alle warteten, was der wendige Wessele tun würde. Schließlich hatte er eine Position zu verlieren, die man jeden Herbst neu untermauern musste. Die untergebenen Braschak und Sikora merkten die Unsicherheit ihres Anführers und wollten schon losbrüllen, als der Wessele etwas ganz Erstaunliches vollbrachte. Er nahm 2 Stühle und trug sie auf den Gang. Dann kam er zurück, nahm die nächsten beiden und so weiter. Die Klasse schloss sich an. So lang, bis der Krutzler allein in einem leeren Raum saß und der Lehrer hinter ihm die Türe schloss. Kurzerhand verlegte man auf das stumme Geheiß vom Wessele den Unterricht auf den Gang. Ob es der alleingelassene Krutzler als Triumph oder Demütigung empfand, sei dahingestellt. Auf jeden Fall musste er sich bewegen. Er konnte schließlich nicht bis in die Nacht in diesem Klassenzimmer hocken bleiben. Es dauerte mehrere Stunden, bis er hinaustrat. Er sah die aufgestellten Reihen und außer dem Wessele saß dort niemand. Dieser bedeutete ihm ohne Worte, neben ihm Platz zu nehmen. Der Krutzler ließ sich seufzend nieder. Sie sahen sich lange an. Dann mussten beide so schallend lachen, dass man im Lehrerzimmer in Deckung ging. In diesem Moment schworen sich die beiden eine Freundschaft, die noch vielen zum Verhängnis werden sollte. Der Krutzler, der Wessele, der Braschak und der Sikora zogen durch Erzberg und probierten sich aus. An Fantasie und Handschrift mangelte es ihnen nicht. Besonders stolz waren sie auf den 100er-Trick. Man sagte, dieser sei so raffiniert gewesen, dass selbst der betrogene Wirt im Nachhinein nicht verstanden habe, was eigentlich passiert sei. Dabei bestach er durch seine Einfachheit. Der Wessele, der schon damals ein Meister der Karten war, betrat ein Lokal, um dort unaufgefordert ein paar Kunststücke zum Besten zu geben. Schnell hatte sich eine Traube von Schaulustigen um ihn gebildet. Der Riese Krutzler mischte sich auffällig in die Menge und stachelte die Stimmung an. Der vierschrötige Braschak wartete draußen und stand schwere. Der Sikora schlich schlaksig durch das Lokal und bestellte sich ein Getränk. Irgendwann forderte der Krutzler den bleichen Kartenspieler auf, mit dem Geplänkel aufzuhören und endlich zur Sache zu kommen. Was er damit meine, gab sich der Wessele ganz unbedarft. Diese billigen Tricks kenne doch jeder, provozierte der Krutzler die ausgezehrte Erscheinung. Der Wessele ließ das nicht auf sich sitzen, er habe ein ganz besonderes Kunststück für die Herrschaften vorbereitet, aber dafür müsse man zahlen. Nicht viel, jeden Gast koste es 5 Schilling, das sei kein Vermögen für eine Verblüffung dieser Art. Die bereits angestachelte Menge zahlte bereitwillig. Der Wessele forderte daraufhin den Wirt auf, aus seiner Kasse den 100-Schilling-Schein herauszunehmen. Er solle sich die Seriennummer aufschreiben, damit er ihn wiedererkenne. Der Wirt befolgte die Anweisung mit einem gewissen Misstrauen. Der Erzberger an sich war zwar neugierig, aber gleichzeitig skeptisch. Meistens überwog die Neugier. Und so übergab er dem Bleichen den Hunderter, der damit allerhand anstellte und schließlich verschwinden ließ, um mit anderen Kunststücken fortzusetzen. Irgendwann überwog dann doch das Misstrauen und der Wirt fragte nach seinem Geldschein. Ah, sagte der Wesseli triumphierend, den habe er längst wieder in seine Kasse zurückgezaubert. Der Wirt sah ihn an, wie man jemanden ansah, der ihm die eigene Mutter als Hure kredenzte. Aber jetzt völlig deppert sei, fuhr er den halbstarken Spieler an. Er solle sich selbst überzeugen, grinste der Wesseli zurück. Der Krutzler und der Sikorer waren mit dem Braschak längst über alle Berge. Langsam öffnete der Wirt seine Kasse. Er ließ den Wesseli nicht aus den Augen, sagte den Gästen, sie sollten den Gauner festhalten, bevor er die Flucht ergreife. Dann fiel sein Blick in die Kasse und tatsächlich, der Hunderter lag oben auf. Nach mehrmaliger Prüfung der Seriennummer musste der Wirt konstatieren, dass es sich um seinen Geldschein handelte, auch wenn er ahnte, dass es zu einem bösen Erwachen führen würde. Gab er sich geschlagen, fragte den Wesseli noch, wie er das angestellt habe. Dieser zuckte nur mit den Achseln, ließ sich vom Wirt auf ein Getränk einladen und ging erhobenen Hauptes aus dem Lokal. Zur Sperrstunde stellte der Wirt fest, dass ihm 98 Schilling in der Kasse fehlten. Aber zu diesem Zeitpunkt hatten die vier ihren Tagesverdienst längst ausgegeben. Selbst die Polizei nahm die Angelegenheit ratlos zur Kenntnis. Meistens waren die Wirte auch ihre besten Kunden, daher schob man es auf den Alkohol, wobei sich die Vorfälle häuften. Und stets war von einem bleichen, ausgezehrten Jugendlichen die Rede und einem unbekannten Riesen. Nur den schlagsigen Sikorer hatte nie einer bemerkt. Der spätere Zauberer konnte schon damals in sich selbst verschwinden. Meistens gaben die vier ihr Geld in irgendwelchen Bordellen aus. Man war im geschlechtsreifen Alter und im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen hatte man schon mit mehr Frauen geschlafen, als die meisten ihrem ganzen Leben verbuchen konnten. Wenn die Beute nicht für vier Damen reichte, mussten die Karten entscheiden. Meistens blieb der Braschak übrig. Was einerseits gerecht war, andererseits vom Wesseli beeinflusst wurde, schließlich hatte der Braschak am wenigsten zur Beute beigetragen. Der bullige Fleischersohn hatte überhaupt kein Talent für das Milieu. Er empfand auch keine Lust dabei, anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Er konnte über einen gelungenen Coup nicht lachen und stand im Ruf, feig und antriebslos zu sein. Er wurde eben dazu erzogen, das Geschäft des Vaters zu übernehmen. Für das Schlachten von Kühen und Schweinen brauchte es andere Fertigkeiten, und da die Freunde aber unzertrennlich waren, ließ man ihn Schmiere stehen, selbst dann, wenn es eigentlich nicht notwendig war. Da könne sogar der Braschak nicht viel verhauen, hatte der Wesseli gesagt, wobei dieser zumindest einmal eindrucksvoll das Gegenteil bewies. Denn eigentlich hätte er eins und eins zusammenzählen müssen. Keine Ahnung, von was dieser Muskelzwerg geträumt habe, fluchte der Wesseli, vielleicht von irgendwelchen prächtigen Kühen und Säue. Er kenne doch den Geldscheißer Franz. Der habe die halbe Wiener Fallspielerbrigade ausgebildet. 30 Jahre lang habe der ausschließlich vom Glücksspiel gelebt. Als dieser am Braschak vorbeimarschiert war, um das Lokal zu betreten, wo der Wesseli gerade den letzten Kartentrick vorführte, bevor er den Wirt dazu auffordern würde, ihm den Hunderter aus der Kasse zu reichen, da habe der Herr Fleischersohn wieder einmal nicht mitgedacht, so der Bleiche. Da sei ihm offenbar nicht der Gedanke gekommen, dass der alte Hase den Trick durchschauen und auch nicht untätig bleiben würde. Denn der Geldscheißer Franz hatte nicht nur ein ausgeprägtes Handwerk, sondern auch einen nicht zu unterschätzenden Geltungsdrang. Außerdem warfen die Alten stets ein argwöhnisches Auge auf den Nachwuchs und ließen diesen gern ihre Überlegenheit spüren. Auf jeden Fall hatte der Braschak den Geldscheißer Franz noch grüßend zugenickt, als dieser das Lokal betrat, solange keine Polizei im Anmarsch war, bestand in seinen Augen kein Handlungsbedarf. Der Krutzler hatte gerade gesagt, der Kartentrickser solle mit dem Geplänkel aufhören. Der Geldscheißer Franz stellte sich unbemerkt in eine Ecke und beobachtete nicht nur den Wirt dabei, wie er dem Wesseli den Hunderter übergab, sondern auch wie dieser den Schein unauffällig dem Sikorer zusteckte, während alle auf seine wedelnden Zauberhände starrten. Der Schlagsige schlurfte gemütlich zur Bar. Er nahm den Hunderter und bezahlte bei der Kellnerin sein Getränk. Er bekam 98 Schilling retour. Der Wirt beaufsichtigte derweil den Wesseli, weil er sich Sorgen um seinen Geldschein machte. Der Sikorer verschwand genauso unauffällig wie der Krutzler. Das Szenario amüsierte den Geldscheißer Franz. Die Burschen hatten Talent. Gleichzeitig brauchten sie eine Lektion. Sie erschienen ihm recht übermütig, erinnerten ihn an seine eigene Jugend, auch den Geldscheißer Franz hatte der Hochmut verdorben. Also ging er zur Kasse, rief die Kellnerin zu sich und fragte sie, ob sie ihm 2,50er zu einem 100er wechseln könnte. Sie nickte grantig und übergab ihm den oben aufliegenden Geldschein, mit dem der Sigurer eben bezahlt hatte und dessen Seriennummer auf dem Block des Wirten stand. Als dieser nach seinem 100er fragte und der Wesseli hochmütig verkündete, dass er ihn längst in die Kasse zurückgezaubert habe, lächelte der Geldscheißer Franz still in sich hinein. Der Krutzler, der Sigurer und der Braschak waren längst über alle Berge. Und als der Wirt seinen 100er nicht vorfand, drohte er nicht nur damit, den Geldschein aus dem jetzt kreidebleichen Wesseli herauszuprügeln, er setzte Angedrohtes auch mit tatkräftiger Unterstützung seiner angetrunkenen Kundschaft um. So viel Farbe wie in den nächsten Wochen habe der Wesseli sein Lebtag nicht im Gesicht gehabt, spottete der Alte von Braschak, dem die halbseidenen Aktivitäten seines Sohnes längst ein Dorn im Auge waren. Er verpasste ihm eine Kopfnuss, ohne zu wissen, wofür. Der Mutter sagte er, dass sie nicht so schauen solle. Der Bastard wisse ganz genau, wofür er die Schläge kassiere. Er verbot seinem Sohn nicht nur den Umgang mit dieser Bagage, sondern verdammte ihn auch zu wochenlangen Diensten im Kühlhaus der Fleischerei. Als der Wesseli nach 4 Wochen zum ersten Mal das Heim verließ, machte man genau dort weiter, wo man aufgehört hatte. Man schwor sich, dass eine Frauengeschichte niemals ihre Freundschaft stechen durfte. Das verhielt sich wie beim Kartenspiel, dass die 4 immer dann strapazierten, wenn Konflikte nicht zu lösen waren. Der Wesseli hatte schon damals stets seinen gefürchteten Stoß dabei. Angeblich hatte er die Karten sein Leben lang nicht ausgetauscht. Sie brachten ihm Glück. Und Glück war das Gegenteil von Kieschef. Wenn einer Unglück brachte, musste man sich ihm entledigen, denn das Schicksal war wie ein zu warmer Mantel, den man ausziehen konnte. Mit zunehmendem Alter gab es immer weniger Entscheidungen, die der Wesseli nicht von den Karten treffen ließ. Man sagte, das sei ihm am Ende zum Verhängnis geworden. Jemand, der sich beim Kartenspiel aufs Glück verließ, verstand nichts vom Mischen. Das war ähnlich wie mit dem Schicksal. Wer keinen Plan hatte, musste an den Zufall glauben. In den jungen Jahren gab es aber kaum Umstände, bei denen man die Karten sprechen ließ. Da ging es meistens um Frauen, und dabei kam man sich so gut wie nie in die Quere. Der schlaksige Sigurer verliebte sich schneller, als der Wind drehen konnte. Der grobschlächtige Braschak bevorzugte solche, bei denen es genügend zum Abschneiden gab. Der blutarme Wesseli hatte überhaupt kein Interesse an ihnen. Er nahm daher jede, die er kriegen konnte. Und dem Krutzler ging es von Beginn an um das Geschäftliche. Er fühlte sich nur bei den käuflichen Damen daheim. Zusammengezählt hatten sie in weiblicher Hinsicht schon damals die Herrschaft über Erdberg inne. Nur an einer bissen sie sich die Zähne aus. Sie hieß Muschkowitz, kurz Musch, war 17 Jahre alt und eine Männerfresserin, weil ihr der Feuervogel, so nannte man den rothaarigen Hausmeister, von dem nicht wenige glaubten, dass er der Teufel sei, bereits mit 13 einen Balg in den Unterleib buxiert hatte. Bevor sie ihn aber zur Rechenschaft ziehen konnte, hatte sich dieser mittels eines Schlaganfalls auf die Baumgartner Höhe absentiert. Sappan saß er im Heim und ahnte nichts von seinem Kind, von dem er vermutlich ohnehin nichts wissen wollte. Die Musch, die zwar klein, aber dafür unberechenbar war, ließ keinen Mann näher als auf Schlagnähe an sich heran. Natürlich weckte das nicht nur den Sportsgeist vom Krutzler, auch die anderen sahen es als eine Art Mutprobe an, denn mit einer ernsthaften Eroberung rechnete niemand. Eher trachtete man danach, mit dem Leben davon zu kommen. Im Falle der Musch mussten die Karten entscheiden. Der Wesseli mischte, jeder zog und die höchste Karte gewann. Das Erdberger Stoßspiel war noch primitiver als das gängige, das nur unter strenger Regulation der großen Galerie stattfinden durfte und wo es um ungeheuer viel Geld ging. Von einer echten Stoßpartie waren die 4 damals noch so weit entfernt wie Erdberg von Madagaskar. Die höchste Karte zog der Krutzler und damit begann eine Geschichte, die ihn sein Leben lang begleiten sollte. Man konnte es nicht Liebe nennen, eher eine Art Nahkampfdisziplin, bei der es darum ging, wer am Ende stehen blieb. Wobei der junge Ferdinand nicht unraffiniert zur Sache ging. Vorgegebenes Ziel war es, die Unterhose der Musch als Pfand einzuheimsen. Originell in Sachen Amour waren die 4 schon in frühen Jahren nicht, stellte sich nur die Frage, wie man einem Polyphem sein Heiligstes abnimmt. Der Krutzler entschied sich für eine Art trojanisches Pferd und spielte es über den damals 4-jährigen Herwig, der nicht nur die roten Haare seines Vaters geerbt hatte, sondern auch die Gemütsschwankungen seiner Mutter. Er galt als unnahbar und außer mit seiner Mutter sprach er mit niemandem. Lange wurde er deshalb für stumm gehalten, es sei eben nicht jedes Kind mit Sommersprossen niedlich. Dieser Herwig sei eine richtige, hinterfotzige Sau, sagten viele. Da man aber die Mutterliebe der Musch mehr fürchtete als jede Naturkatastrophe, machte man einen Bogen um das Kind. Vielleicht wäre die Geschichte mit dem Herwig später anders ausgegangen, wenn man ihm wenigstens einen Freund zugestanden hätte. Den Krutzler schreckte das naturgemäß nicht ab. Er konnte immer mit den Schwierigen besser als mit den Einfachen. Einer, der allen gleich sympathisch sei, stelle sich später mit Sicherheit als Mordstrom Unsympathler heraus. Umgekehrt sei niemand nur ein Arschloch, so gesehen seien die sogenannten Arschlöcher auf Anhieb weniger suspekt gewesen, weil sie meistens ihre guten Seiten vor den anderen nur verborgen hielten. Schließlich gehe es im Leben nicht darum, was einem offenbart, sondern was einem vorenthalten wurde. Von der Schatzsuche verstand der Krutzler schon damals mehr als die anderen. Das nannte man Menschenkenntnis. Zum Herwig fand er sofort einen Zugang, weil der Krutzler dessen Achillesferse kannte. Denn bereits im zarten Alter von 4 hatte der Rotschopf eine Vorliebe für animalische Raritäten. Ein Laster, das wiederum dem Herwig später zum Verhängnis wurde und woran der Krutzler nicht ganz unschuldig war. In den 30er Jahren war es in Erzberg kein leichtes, jemanden mit einer exotischen Spezies zu versorgen, allerdings war es dem Krutzler gelungen, ein prachtvolles Exemplar einer Vogelspiete zu ergattern, das er dem Herwig in einer Schuhschachtel zum Spielen überließ. Das Vergnügen währte nicht lang, denn als die Musch von etwas zurückkam, über das sie nie redete, über das man aber in ganz Erzberg munkelte, saß das fette Untier auf Herwigs Schulter, was zu einer Reaktion führte, die selbst der Krutzler nicht für möglich gehalten hätte. Die Musch kannte keine Angst. Selbst eine Armee Erzberger Halbstarker vermochte ihr keinen Respekt einzuflößen, aber beim Anblick dieser Spinne boxten ihre Fäuste gegen unsichtbare Windmühlen. Sie schrie wie am Spieß. Nicht einmal bei der Geburt ihres Balks hatte sie so geschrien. Die Nachbarschaft ging in Deckung und rechnete mit Mord. Doch der Krutzler fasste sie an der Gurgel und unterbreitete ihr ein Angebot, das kurzfristig Frieden, langfristig aber Krieg bedeutete. Denn selbst als die Herzen der beiden aufeinander einschlugen, wurde dieses damals begonnene Spiel nie beendet. Am Ende ihres Lebens waren sie sich nicht schuldig geblieben. Widerwillig händigte ihm die Musch ihre Unterhose aus, im Gegenzug befreite der Krutzler ihren Sohn von dem Ungetüm. Er solle sich damit sein Schwanzgift wegwischen, wenn er von ihr träume, fauchte sie. Stattdessen legte er die Unterhose säuberlich in seine Schatzkiste, wo er sonst nur Geld und Waffen aufbewahrte. Der ausgezehrte Wesseli, der riesige Krutzler, der schlachsige Sigurer und der vierschrötige Praschak. Später dann der Bleiche, der Notwehrspezialist, der Zauberer. Nur der Praschak blieb der Praschak, weil man über seine eigentliche Qualität schon immer kein Wort verlieren durfte. Als Sohn des Fleischers hätte er eigentlich ausgesorgt gehabt, weil Fleisch wurde in Erzberg immer gegessen, selbst als es keins gab. Aber im zarten Alter von 17 stand man verständlicherweise lieber Schmiere, als dass man irgendwelche Schweinshaxen zerlegte. Schnell gab man sich nicht nur mit kleinkarierten Gaunereien zufrieden, man machte sich selbstständig. Und auch wenn der Erzberger Markt ein regulierter war, die Herren der großen Galerie sahen es nicht gern, wenn man sich über ihre Herrschaft hinwegsetzte, aber gleichzeitig kodierte man die Zielstrebigkeit der neuen Generation. Solange es mit Stil basierte, drückte man ein Auge zu und Stil konnte man den Vieren nie absprechen. Sie begriffen schnell die Bedeutung einer persönlichen Handschrift. Die Erzberger Spedition, wie die Vier Unternehmen nannten, hatte sich weniger auf das Bringen als auf das Abtransportieren von Dingen spezialisiert. Wobei die Aufgabenstellung klar verteilt war. Der Sigurer konnte schon damals durch Wände gehen, kein Schloss, das sich nicht auf seine Bitte öffnete, der Wesseli spähte die in Frage kommende Kundschaft aus und der Krutzler, der mit seinem Salär noch immer den schönen Gottfried und den Rest der Familie durchfütterte, konnte eine Wohnung in weniger als 10 Minuten evakuieren. Diese Handschrift rang selbst den alten Galeristen Respekt ab. Da waren junge Persönlichkeiten am Werk, diskutierte man und deshalb ließ man ihnen ihre Entwicklung. Die Vier verstanden ihr mit ihr als Kunst. Aber anders als der Kunstmaler, der Jahre zuvor noch wenig 100 Meter Luftlinie entfernt gewohnt hatte, der wähnte sich auch in der Politik als Künstler, wäre aber besser Maler geblieben. Und trotzdem schien das Schicksal der Erzberger Buben und des Führers auf unsägliche Weise miteinander verstrickt zu sein, denn es war jener Großverbrecher, der aus den Kleinganoven der Vorkriegszeit die Großverbrecher der Nachkriegszeit machen sollte. Der Tag, der alles veränderte, war der Tag des Anschlusses. Am 15. März 1938 stand halb Wien bei Kaiserwetter am Heldenplatz. Die Straßen waren leergefegt. Außer Weihnachten hätte es keinen idealeren Tag für Evakuierungen gegeben. Und so täuschten die damals gerade volljährigen Burschen vor, sich für den Führer schön anzuziehen, um eine Arbeitsschicht einzulegen. Der Nazi-Huber sagte später, die Tatsache, dass sie den Führer als Alibi missbraucht hätten, käme einer Blasphemie gleich und verschärfe die Angelegenheit enorm. Der Nazi-Huber hatte zuvor schon viele Götter angebetet, zuerst den Kaiser, dann den Dollfuß, jetzt den Führer. Die alte Krutzler nannte ihn einen Springer. Und ganz Erzberg lachte hinter seinem Rücken, auch wenn es da wenig zu lachen gab, denn während der Nazi-Zeit baute sich der Huber seine eigene Spedition auf, die sich um die liegen gelassenen Wohnungen der Juden kümmerte. Der Nazi-Huber war kein Ideologe, sondern eine richtige Sau, von der man eine ähnliche Meinung hatte wie von Kinderschändern im Gefängnis. Und so schob er von Anfang an Hitler vor, obwohl es natürlich nur um ihn selbst ging, denn die Burschen hatten nicht ganz zufällig die Wohnung vom Nazi-Huber evakuiert. Einerseits, weil sie von ihm sicher waren, dass er am Heldenplatz stand, andererseits, weil man dem aufgeblasenen Nazi einen Denkzettel verpassen wollte. Insofern konnte man das Ganze auch als politischen Widerstand deuten, was natürlich dem Nazi-Huber zusätzlich in die Hände spielte, weil mit Kritik konnte der Gröfert schon damals nicht umgehen. Auf jeden Fall war der Nazi-Huber nach der Hitler-Rede beseelt heimgekommen. Er hatte eine ganze Entourage an Lakaien und leichten Mädchen dabei. In aufgekratzter Vorfreude auf die Stadt zu findende Orgie sperrte er seine Palaiswohnung auf. Diese hatte er sehr günstig einem jüdischen Kaufmann abgeluchst, der die politische Großwetterlage rechtzeitig erkannt und seine Beine in die Hand genommen hatte, solange es noch ging. Der Nazi-Huber wollte gerade zu einem triumphalen Monolog vor der Entourage ansetzen. Der spätere Sturmbahnführer kam aus kleinen Verhältnissen. Dementsprechend wichtig war ihm alles, was groß war. Man hatte den Eindruck, sein eingefrorenes Gesicht falle vom vierten Stock runter auf die Straße und zerschelle dort vor den Augen der feiernden Nazi-Brut, als er die ausgeräumte Wohnung sah. Nicht einen Sessel hatten sie stehen lassen, schlüsselfertig. Gerade, dass sie nicht auch noch den Boden aufgewischt hatten. Einer der Schergen scherzte, ob der Herr Sturmbahnführer erst einziehe. Mehr hatte der arme Kerl nicht gebraucht. Mit Humor taten sich die Nazis noch schwerer als mit Bolschewiken. Dem armen Scherzer wurde aufgetragen, die Übeltäter zu finden. Sollte ihm das bis zum Abend nicht gelingen, würde man ihm ein Exempel statuieren, was passiere, wenn man sich über den Führer lustig mache. Dass sich der Scherz auf den Nazi-Huber und nicht auf den Führer bezog, das verbiss sich der Scherzer, auch wenn es ihm schwer fiel. Da ihm sein Leben, das jetzt plötzlich voller Hoffnung auf Karriere und Reichtum war, gerade sehr wertvoll erschien, strengte er sich an, die Schuldigen zu finden. Mit SA- und SS-Uniformierten zog er durch Erzberg, drohte, versprach, erpresste so lange, bis die in Wien gut geölte Denunziationsmaschine angeworfen war und gegen späten Nachmittag die ersten Hinweise eintrafen. Noch vor dem Abendessen hatten sie den Krutzler, den Wessely und den Sikora verhaftet. Nur der Braschak war davon gekommen. Sein Vater, ein alter Sozialist und ein Nationalstolz, hatte seinen einzigen Sohn gedeckt. Gleichzeitig hatte er dessen Not dazu benutzt, ihm das Versprechen abzuringen, die Fleischerei zu übernehmen. Ansonsten würde er den Dreckspatz, so nannte er seinen Sohn in zärtlichen Momenten, an die Nazi-Brut ausliefern. Weiß der Teufel, was denen dann einfalle. Wie die Viecher seien die Herrenmenschen. Der Fleischer hasste die Nazis noch mehr als die Katholiken. Und tatsächlich konnte der junge Braschak froh sein, auf so große Vaterliebe gestoßen zu sein. Denn schon kurze Zeit später brachte man den Wessely, den Krutzler und den Sikora zum Westbahnhof und setzte sie in einen Zug nach Dachau. In Summe waren sie 57 Jahre alt und danach war nichts mehr, wie es zuvor gewesen war. Vielen Dank.